Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf die nun folgenden Ausführungen bin ich gespannt und wünsche Ihnen allen einen hoffentlich gelungenen Abend. Und Herr Präsident, jetzt haben Sie das Wort. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister Jacobs, sehr geehrter Herr Bürgermeister Klitschko, Herr Außenminister der Republik Österreich, lieber Herr Kurz, Exzellenzen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Ehre habe, in diesem geschichtsträchtigen Raum in der Orangerie im Parc Sanssouci mit Ihnen zu diskutieren. Sie haben den ganzen Tag auf Ihrem Kolloquium bereits über Chancen und Risiken von Big Data sich ausgetauscht. Gleich im Anschluss an meine Rede werden Vitali Klitschko, den ich so stets in meiner Rede gestern in Kiew getroffen habe, was ich aber korrigieren muss, wir haben uns nicht getroffen, wir sind aneinander vorbeigelaufen. Sie werden Vitali Klitschko und die Vertreter von Janukowitsch League für ihren mutigen Einsatz zur Demokratisierung der Ukraine auszeichnen. Eine gute Wahl, ein wichtiges Zeichen der Solidarität und der Ermutigung. Mit dem Thema Ihres Kolloquiums, meine Damen und Herren, Big Data und der Auswahl der ukrainischen Preisträger drängt sich ein Begriff als verbindendes Glied für meine Rede auf, Freiheit. Lassen Sie uns also heute Abend ein wenig über die Freiheit nachdenken. Über die Freiheit, die unser Leben heller strahlen lässt, die aber, weil ständig bedroht, immer auch aufs Neue verteidigt werden muss. Lassen Sie uns darüber sprechen, welche verschiedenen Herausforderungen es für die Freiheit gibt und was wir tun können, um sie an einigen Stellen besser zu verteidigen. Meine Damen und Herren, da ist zunächst einmal das Offensichtliche. Angesichts des Krieges in der Ukraine, angesichts des unverantwortlichen Handelns von Präsident Putin, fühlt man sich in die Zeit des Kalten Krieges zurückversetzt. Die Annexion der Krim, die Aggression in der Ostukraine und der wiederholte Wortbruch Russlands haben uns, glaube ich, alle beklommen, zurückgelassen. Das Undenkbare ist geschehen. Und ich muss für mich bekennen, ich hätte es in meinen Lebzeiten nicht für möglich gehalten. Grenzen werden in Europa wieder gewaltsam verschoben. Das ist bitter. Nicht nur für die Menschen, die unter Lebensgefahr auf dem Maidan für die Freiheit und die Zukunft ihres Landes gekämpft haben, sondern für uns alle. Denn in diesen Tagen wird die europäische Sicherheitsarchitektur attackiert, die wir nach dem Fall der Berliner Mauer vor 25 Jahren sehr mühevoll aufgebaut haben. Eine Sicherheitsarchitektur, die den Frieden auf unserem Kontinent bewahren und die wirtschaftlichen Perspektiven verbessern sollte. Jetzt aber droht in den internationalen Beziehungen die Rückkehr des Rechts des Stärkeren. Das können und das werden wir als internationale Wertegemeinschaft nicht akzeptieren. Aus diesem Grund haben wir Europäer, die Vereinigten Staaten von Amerika und andere, diese russische Politik mit Sanktionen belegt und dabei zugleich unsere diplomatischen Bemühungen fortgesetzt. Diese Sanktionen treffen die russische Wirtschaft schon jetzt hart und sie werden sicher weiter verschärft werden, wenn das nötig ist. Und ich rate dringend dazu, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in unseren Ländern zugleich sagen, diese Sanktionen werden nicht nur die russische Wirtschaft etwas kosten. Sie werden auch uns treffen. Und deshalb halte ich es für wichtig zu sagen, das sollte, ja das muss uns die Freiheit wert sein. Es gibt weitere internationale Konfliktherde, die zeigen, dass das Ende der Geschichte, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von Francis Fukuyama prognostiziert wurde, nicht eingetreten ist. Der Traum vom weltweiten Siegeszug der freiheitlichen Demokratie hat sich zumindest bislang nicht erfüllt. Denn in diesen Tagen werden Menschen auch in den südlichen Nachbarregionen Europas getötet, gequält, gefoltert, traumatisiert. Der Vormarsch des dschihadistischen sogenannten Islamischen Staates ist brandgefährlich. Und wir alle sind fassungslos, mit welchem fanatischem Hass diese Terrororganisation alle tötet, die nicht ihre fundamentalistischen Doktrinen teilen. Afghanistan, Syrien, Irak und die Grenzen von Jordanien, Israel, der Türkei und des Iran sind alle unmittelbar zurzeit bedroht. Dabei geht es auch direkt um unsere Freiheit, weil es dem Islamischen Staat nicht nur um den eigenen Machtausbau geht. Alles, was der IS tut, ist eine direkte Kampfansage gegen jede freie Gesellschaft. Eine Kampfansage gegen jede freie Gesellschaft und eine auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung. Dieser Islamische Staat greift auch Europa an. Genau deshalb haben Deutschland und andere nun hochumstritten Waffen geliefert, um denen zu helfen, die diese Dschihadisten zurückdrängen wollen. Das ist, meine Damen und Herren, kein Tabubruch oder eine neue Sicherheitsdoktrin, sondern es ist das Ergebnis einer schweren Güterabwägung. Wie unendlich lange scheint es inzwischen her zu sein, dass die Flamme der Freiheit auch in Nordafrika entzündet wurde. Noch vor kurzem haben uns die Bilder des arabischen Frühlings ein Leuchten in die Augen gezaubert. Die Weltöffentlichkeit hat fasziniert, gebannt, verfolgt, wie im nördlichen Afrika junge Menschen, junge Männer und Frauen ihren Kampf um Demokratie und Freiheit geführt haben. Nur inzwischen ist Ernüchterung eingetreten. In Libyen droht der Staatszerfall. In Ägypten hat das Militär wieder das Sagen. Und an der nordafrikanischen Küste versuchen Tausende der elenden Perspektivlosigkeit zu entkommen, indem sie sich in winzigen Booten auf den Weg über das Mittelmeer machen. Und dabei verlieren viele Menschen ihr Leben. Das Streben nach Freiheit und einer wirtschaftlichen Chance endet auf dem Grund des Mittelmeers. Das ist eine Tragödie, die wir nicht geschehen lassen dürfen. Nur wenn es eine gesellschaftliche und ökonomische Perspektive für diese Region gibt, werden diese Konflikte einzudämmen sein. Und umgekehrt, ohne eine solche Perspektive für die Menschen, die dort leben, werden wir auch in Europa weiter die Auswirkungen spüren. Meine Damen und Herren, es scheint, als sei eine neue internationale Unordnung entstanden. Mit schwer fassbaren Gegnern, einer asymmetrischen Kriegsführung und regionalen Konflikten, die internationale Auswirkungen haben. Viele würden angesichts dessen gerne weggucken, die Augen verschließen. Die Augen verschließen vor diesen Kriegen, vor den Krisen, vor dem Terror, vor der Ungerechtigkeit. Viele Menschen haben Angst, dass wir in diese Konflikte hineingezogen werden, wenn wir uns an der Konfliktlösung beteiligen, wenn wir Sanktionen verhängen oder Waffen liefern. Ich finde, dieser Impuls ist allzu menschlich. Aber weggucken ist keine Option. Der englische Gelehrte Edmund Burke hat einst gesagt, für den Triumph des Bösen reicht es, dass die Guten nichts tun. Er hatte recht. Und deshalb gibt es keine sinnvolle Alternative zum Hinschauen und zum Handeln. In einer Welt, die durch mediale Echtzeitkommunikation noch transparenter geworden ist. Wenn aber Wegschauen und Nichthandeln keine sinnvollen Optionen sind, dann wird das Hinschauen und das Handeln für alle, die die Freiheit verteidigen wollen, zum Imperativ. Das gilt auch für die Verteidigung der Freiheit innerhalb unserer Gesellschaften. Wir sollten uns nicht einfach bequem zurücklehnen, denn auch wir erleben Angriffe auf die Freiheit. Die Populisten in ganz Europa betreiben ihr politisches Geschäft auf der Grundlage von Ängsten. Sie polemisieren gegen Glaubensgemeinschaften, sie hetzen gegen Andersdenkende. Schauen wir mal nur ein paar Tage zurück. Mich haben die geschmacklosen antisemitischen Ausfälle in der letzten Zeit in unserem Land sehr erschreckt. Dass Synagogen in Deutschland bewacht werden müssen, ist nicht nur angesichts unserer Geschichte beschämend. Genauso wenig, finde ich, dürfen wir zulassen, dass Moscheen angezündet werden. Meine Damen und Herren, ich habe jeden Tag mit den Vertretern zu tun, mit der Front National, mit der Goldenen Morgenröte in Griechenland, mit der NPD, mit anderen ähnlichen Parteien in Europa, die teilweise offen dem Faschismus huldigen und der freiheitlichen Demokratie und unseren Werten eine klare Absage erteilen. Der Block der Links- und Rechtsradikalen und der populistischen Parteien ist bei der letzten Europawahl deutlich gestärkt worden. Das muss ein Warnsignal sein, auch weil die Wahlbeteiligung bei vielen Wahlen inzwischen unter 50% liegt. Und solche Strömungen deshalb sehr einfach gute Wahlergebnisse erzielen können. Das darf uns nicht egal sein. Es darf uns nicht egal sein, wenn die liberale Bürgergesellschaft und unser demokratisches Gesellschaftsmodell uns etwas wert sind. Nein, meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, wieder für die Freiheit zu kämpfen. Und dabei geht es mir in unserem heutigen Zusammenhang nicht um einen immer weiter hochgerüsteten Sicherheitsstaat. Natürlich brauchen wir Sicherheitsapparate, gerade wenn es um die Bekämpfung der eben geschilderten Gewaltdelikte und der hinter ihnen stehenden Bewegungen geht. Wir brauchen sie zur Verteidigung der Demokratie. Auch wenn wir spätestens durch die Veröffentlichung von Snowden oder durch die Ergebnisse der deutschen NSU-Untersuchungsausschüsse wissen, dass Sicherheitsapparate effektiv von Parlamenten überwacht werden müssen, damit sie nicht eine sich verselbstständigende, gefährliche Eigendynamik entwickeln. Mir geht es darum, dass wir wieder lernen, über die Grundlagen unserer freien Gesellschaft zu sprechen. Dass wir eine politische Debatte führen und die Freiheit nicht als selbstverständlich und als Gott gegeben betrachten. Zunächst einmal ganz banal. Es ist entscheidend, dass die Gesellschaft diese freiheitliche Grundordnung wünscht und dass sie bereit ist, sie bei Bedarf zu verteidigen. Demokratie lebt von bürgerschaftlichem Einsatz. Wie viel einfacher ist das übrigens in unseren Gesellschaften, wenn man es mit den Risiken vergleicht, die zum Beispiel Vitali Klitschko oder die Vertreterinnen von Janukowitsch-Leaks und viele andere namenlose Freiheitskämpfer in der ganzen Welt auf sich nehmen. Und in diesem Kreis von hochkarätigen Herausgeberinnen, Herausgebern, Journalistinnen und Journalisten will ich ergänzen, unerlässlich in der Demokratie ist eine freie Presse, die qualitativ hochwertigen Journalismus bietet. Während es bei uns diese freie Presse gibt, werden andererorts viele Journalisten eingeschüchtert, gefoltert, ermordet. Ich will deshalb hier sagen, jede Attacke gegen Journalisten ist ein Anschlag auf die freie Gesellschaft. Aber auch bei uns müssen wir auf der Hut sein. Medienfreiheit und Medienpluralität sind auch in freien Gesellschaften kein Selbstläufer. Zwar gibt es bei uns keine Übergriffe auf Journalisten oder eine Zensur. Im Gegenteil, es gibt, Gott sei Dank, eine Fülle von guten Zeitungen, eine Fülle guter elektronischer Medien und Blogs im Internet. Aber wir müssen darauf achten, dass es durch die rasende Digitalisierung nicht zu gefährlichen Konzentrationen in Schlüsselbereichen kommt. Denn Grundlage von Demokratie ist Pluralität. Wir brauchen Meinungsvielfalt, die Darstellung von Alternativen. Wir brauchen keine Marktkonzentration. Dafür gibt es Kartellämter und Behörden, die Wettbewerbsverzerrungen kontrollieren. Während beispielsweise das Deutsche Bundeskartellamt der Funke Mediengruppe in diesem Jahr zur Auflage gemacht hat, einige kleine TV-Programmzeitschriften mit einem Marktanteil von ca. 10% innerhalb des Mikromarktes der gedruckten Programmzeitschriften, 10%, an einen Wettbewerber zu verkaufen, gab Facebook fast zeitgleich die Übernahme von WhatsApp bekannt und stabilisierte mit diesem 19 Milliarden Dollar Deal sein globales Social Media Monopol. Einige der vor allem amerikanischen Internetgiganten haben in ihrem Segment einen Marktanteil von 90% und mehr. Wir müssen aufpassen, dass es durch technologische Innovationen nicht zu einer Marktkonzentration kommt, die niemand wollen kann. The winner takes it all, so wird oft die neue Marktregel in der digitalen Internetökonomie beschrieben. Gemeint ist damit der globale Durchmarsch von Unternehmen im Eiltempo, die gleichzeitig damit weltweite Standards setzen und Datenmengen in einem Ausmaß sammeln, das jedes menschliche Vorstellungsvermögen übersteigt. Da unsere persönlichen Daten aber eine der zukünftig wichtigsten Ressourcen sind und digitale Standards die maßgebliche Infrastruktur des 21. Jahrhunderts werden, dürfen sie nicht in der Hand von wenigen privaten Unternehmen sich konzentrieren. Denn trotz all den positiven Auswirkungen von Big Data wird gleichzeitig die Kontrolle von Menschen immer leichter. Deshalb brauchen wir Regeln. Regeln, die sich an unseren Wertvorstellungen orientieren. Wir brauchen, meine Damen und Herren, eine digitale Grundrechtecharta. Denn es gibt eine Grenze, was Unternehmen, aber auch was der Staat über Menschen wissen darf. Nicht alles, was technisch möglich ist, sollte auch erlaubt sein. Wissen ist Macht. Und die totale Kontrolle von wenigen über unsere gesamten Daten ist in freiheitlichen Gesellschaften systemwidrig. Und ebenso entspricht die Marktbeherrschung bei Schlüsseltechnologien nicht unserer Wirtschaftsordnung des freien Wettbewerbs. Und sie passt auch nicht zu unseren pluralistischen Gesellschaften. Eine zu starke Konzentration von Macht ist letztlich demokratiewidrig. Meine Damen und Herren, das Gesagte richtet sich nicht, wie Sie vielleicht meinen könnten, gegen erfolgreiche Unternehmen, wie beispielsweise Google, Amazon oder Facebook. Diese Unternehmen sind kreativ, innovativ und aus diesem Grund auch so erfolgreich. Sie tun etwas ganz Normales, nämlich ihre Chancen zu nutzen und auf neue Geschäftsfelder vorzudringen. Ich neide diesen Unternehmen ihre Erfolge nicht. Sie zeigen uns vielmehr täglich, dass wir die Bedingungen für Innovationen in unseren europäischen Gesellschaften deutlich verbessern müssen. Da werden wir nicht nur in Europa dran arbeiten müssen. Und ich sage das klar, das werden wir nicht nur in den einzelnen europäischen Staaten schaffen, wenn jeder für sich alleine arbeitet. Wir müssen das als europäische, als EU-Gesamtanstrengung in die Hand nehmen. Es ist ein Kraftakt erforderlich, den ich aber als Chance begreife. Ein Kraftakt, den ich als Chance begreife, auch wenn er Milliardensummen kosten wird. Ich möchte, dass auch europäische Unternehmen erfolgreich sind und dass wir technologisch wieder aufholen, damit es wieder einen echten Wettbewerb um die besten Ideen gibt. Das geht aber nur, wenn wir darauf achten, dass niemand eine marktbeherrschende Stellung ausnutzt und dadurch den Wettbewerb verhindert. Das ist nämlich genau das Gegenteil von Kreativität und Innovation. Deshalb werden wir in Europa genau hinschauen, ob wir mehr Wettbewerb in manchen Bereichen der Zukunftstechnologie brauchen. Und im Bedarfsfall werden wir die rechtlichen und finanziellen Bedingungen für unsere Unternehmen verbessern. Bei der Europäischen Kommission ist ja, wie Sie wissen, derzeit ein Fall anhängig, der viele Verlage in Europa betrifft. Dabei geht es, wie ich es bereits erwähnt habe, um ein Unternehmen, das in manchen Bereichen Marktanteile von 90% und mehr hält. Vergleicht man diese Zahlen mit der eben erwähnten Funke-Entscheidung, dann wird deutlich, dass hier anscheinend die Maßstäbe verrutscht sind. Wenn deutsche und europäische Unternehmen nur unter strengen Auflagen expandieren dürfen und aus gutem Grund sorgfältig geprüft werden, ob sie eine marktbeherrschende Stellung ausnutzen können, muss dies selbstverständlich genauso für globale Konzerne gelten, die auf unserem Markt agieren. Dass bei der anstehenden Entscheidung um nicht weniger als um die Pluralität in unseren Gesellschaften geht und weil dies erhebliche Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft hat, bin ich davon überzeugt, dass die nur noch für wenige Wochen im Amt befindliche Kommission diese Entscheidung nicht mehr treffen wird. Die neue Europäische Kommission sollte hier genau hinschauen. Ich denke, das ist ein Fall, wo der Satz gilt, Sorgfalt geht sicher vor Eile. Meine Damen und Herren, wie gesagt, unser europäisches Streben wird vor allem darauf gerichtet sein, die Herausforderungen des digitalen Umbruchs unternehmerisch anzunehmen. Im Interesse aller wünsche ich mir deshalb als Präsident des Europäischen Parlaments, dass die nächsten technologischen Innovationen, die am Markt erfolgreich sind, nicht nur aus dem Silicon Valley, sondern auch aus europäischen Universitäten und aus unseren Start-ups kommen. Dafür brauchen wir allerdings auch eine neue Risikobereitschaft, eine neue Kultur des unternehmerischen Wagens. Denn wenn in Kalifornien ein Start-up scheitert, nehmen die Unternehmer dies als Ansporn, es beim nächsten Mal besser zu machen, während ein gescheitertes Unternehmensprojekt bei uns zu einem lebenslangen Malus führt. Aber schon jetzt deutet sich eine Marktlücke an, in die neue und innovative Unternehmen vordringen können und die auch im Interesse unserer Freiheit geschlossen werden muss. Denn es müssen nicht bei jeder Interaktion im Internet gleichzeitig die persönlichen Daten gesammelt werden, wie das heute leider geschieht. Datenschutz ist in unseren europäischen Gesellschaften ein hohes Gut. Und vielleicht entspricht dieser europäische Ansatz eher den Bedürfnissen einer zukünftigen Generation. Ich frage mich oft, was es eigentlich für den Kampf auf dem Maidan geheißen hätte, wenn Herr Janukowitsch einen totalen Zugriff auf die Daten der Freiheitskämpfer gehabt hätte. Vielleicht würden dann Vitali Klitschko und die Damen von Janukowitsch Leaks nicht hier bei uns sitzen. Und auch bei der Datensicherheit für Unternehmen im Netz ist noch viel Innovation möglich. Denn wenn Unternehmen befürchten müssen, dass ihre Daten in den globalen Clouds der Wirtschaftsspionage ausgesetzt sind, tut sich hier für einen anderen Standard ein gutes Geschäftsmodell auf. Ich bin mir sicher, dass Unternehmen, die ihre Daten schützen wollen, oder gar schützen müssen, sich für die Standorte entscheiden, die ihnen die größtmögliche Sicherheit bieten. Vielleicht wird dann der europäische Datenschutz, das so oft antiquiert wirkende und belächelte Old Europe, der modernere und attraktivere, weil sicherere Standort sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, um jedes Missverständnis zu vermeiden, ich möchte in der digitalen Welt keine künstlichen Grenzen ziehen. Ein deutsches oder ein europäisches Internet wird es nicht geben und soll es auch nicht geben. Aber ich möchte ein Internet, das kein rechtsfreier Raum ist und in dem man seine Grundrechte durchsetzen kann. Ein Netz, in dem unsere Freiheitsrechte weiterhin gelten. Ein Netz, das sicher ist, und das Vertrauen schafft. Ich möchte ein Netz, in dem es Pluralität, Alternativen und Wettbewerbsgleichheit gibt. Lassen Sie uns über diese Freiheit sprechen, damit auch zukünftig, und das ist die große Chance dieses Netzes, Freiheitskämpfer wie Vitali Klitschko, wie die Damen von Janukowitsch Leaks, eine Chance haben, mit ihrem Mut die Freiheit zu verteidigen, Instrumente in der Hand zu haben, mit der sie ihren Kampf gewinnen können. Und lassen Sie uns das Netz nutzen, um unsere Werte zu verteidigen gegen die, die sie bedrohen, egal ob sie aus dem Osten oder aus dem Süden kommen. Lassen Sie uns nicht nur über Freiheit reden. Lassen Sie uns für Freiheit kämpfen, damit die Diktatoren in der Welt, egal wo, vor uns zittern müssen und nicht umgekehrt. Vielen Dank.